Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Yannick, nachdem wir lange Zeit über Innovation gesprochen haben in Unternehmen, Design Thinking ist ja ein großes Thema, was uns beide auch beschäftigt, sprichst du jetzt über Exnovation. Was ist denn jetzt hier los?
Ja, Exnovation ist so ein Begriff, der in den letzten ein, zwei Jahren nochmal besonders irgendwie an Fahrt aufgenommen hat und immer relevanter wird im Alltag. Weil, und das ist, glaube ich, so der Punkt, was diesen Aspekt so erfolgreich macht, ist, dass man, ich sag mal, nicht wie bei der Innovation, ich sag mal, ständig drüber nachdenkt, etwas Neues zu machen und etwas hinzuzufügen, sondern die Idee ist, wie können wir auf eine sinnvolle Art und Weise, das ist schon so ein erster Hinweis auf das Konzept, auf sinnvolle Weise auch etwas weglassen, anstatt etwas hinzuzufügen und damit vielleicht genauso gut unsere Ziele zu erreichen, anstatt immer was oben drauf zu legen.
Also alle Menschen, die an permanenter Überforderung leiden, werden jetzt wahrscheinlich sagen, ach, jetzt kommt endlich die Botschaft, auf die ich gewartet habe. Bevor wir da inhaltlich reinsteigen, deine Minute, wer bist du? Warum sitzt du hier bei mir?
Ja, danke. Ja, mein Name ist Yannick Flair. Ich bin Geschäftsführer beim Wissenschaftlichen Institut für Beratung und Kommunikation. Wir sitzen in Paderborn und sind seit fast 40 Jahren einer der wichtigsten Anbieter in Deutschland für systemische Organisationsberatung, systemische Organisationsentwicklung. Unsere Begründer Eckhard König und Gerda Vollmer haben den Ansatz der systemischen Organisationsberatung nach Deutschland gebracht. Ich selbst bin von Haus aus Soziologe, das heißt, gucke so auf soziale Systeme eher so auf der gesellschaftlichen Ebene, habe aber eben so eine Spezialisierung auf der akademischen Seite eben mit Blick auf Organisationen, bin auch an der Uni Köln Lehrbeauftragter für Digital Transformation and Change Management. Ne? Das ist jetzt alles auf Englisch in der Uni. Und ja, das ist so vielleicht ganz in der Kürze meine kurze Vorstellung.
Und du bist ja auch vom Lebensstil echter Kölner geworden.
Echter Kölner geworden. Also ich bin Westfale, der nach Köln emigriert ist und dort sehr wohlwollend aufgenommen wurde. Aber ich muss dazu auch sagen, dass ich dann doch, um vielleicht zu sagen, dass ich echter Rheinländer bin, dann doch sehr viel unterwegs bin. Wir haben gerade im Vorgespräch ja schon drüber gesprochen, dass ich jetzt viel in Bielefeld und Umgebung bin. OWL ist da ein wichtiger Bezugspunkt und deutschlandweit eigentlich immer unterwegs, bei den verschiedenen Organisationen unterwegs und von daher eher sozusagen überall zu Hause, das ist das Schöne.
Und wir kennen uns ja, weil ich ja meine Ausbildung bei euch im Institut genießen durfte und wir beide uns ja auch dann regelmäßig auf den Symposien treffen und du hast das Thema Exnovation auf dem letzten Symposium 2024 vorgestellt. Genau, so war's. Und ich fand das toll, weil wir kennen ja beide, du wie ich auch, in unseren Kundensystemen die Überforderung der Führungskräfte, der Mitarbeitenden, immer wieder neue Projekte, immer wieder neue Aufgaben. Ich kenne so Sprüche wie die neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und da kommt ja das Wort Exnovation fast wie eine Erlösung daher. Was verbirgt sich dahinter und woher kommt diese Bewegung?
Ja, fangen wir mal hinten an. Also sozusagen, was ist die Ausgangssituation? Und ich glaube, da ist es ganz hilfreich, nochmal so zu schauen. Deinen Hörerinnen und Hörern wird vielleicht der Begriff VUCA-Welt schon ein Begriff sein. Also es ist ein Akronym, das für Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität steht. Und die Grundidee dabei ist ja, dass man versucht, die Welt, in der wir leben, so ein Stück begreifbarer dadurch zu machen, dass man eben diese Eigenschaften systematisiert und versucht zu beschreiben. Und das, was du ja eben beschrieben hast, jemand, der ständig sich fühlt, es sei eine Überforderung, wird ja genau diese VUCA-Welt und ihre Auswirkungen besonders spüren. Und das, was mein Gefühl ist, ist, dass jetzt noch so eine Steigerungsform quasi um sich greift. Das gibt's ja auch schon einen anderen Begriff dafür, der diesen VUCA-Begriff ja schon ablöst. Wir sagen eher, dass das sozusagen die Steigerungsform und die Auswirkungen da beschrieben sind. Das ist dann dieser Begriff BANI. Der steht dann für brittle, anxious, nonlinear und incomprehensible. Das gibt's ja nicht so in dieser deutschen Variante. Und das ist tatsächlich dann so etwas, wo man merkt, okay, es nimmt immer mehr zu. Also brittle heißt ja Brüchigkeit. Und das ist etwas, was viele viele in ihrem Alltag, denke ich, auch erleben, dass sie merken, okay, das, was irgendwie in den Organisationen auf bisher auch so auf Kante genäht war, das reißt jetzt, weil irgendwas überschritten ist. Und damit wird es brüchig im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und das führt eben dazu, dass man ja immer wirklich auch vielleicht was vorher in VUCA unsicher war, dass das jetzt dazu führt, dass man sogar in einen Zustand der Angst kommt. Ne? Also es ist ja sozusagen auch da, man merkt ja diesen Steigerungscharakter davon. Und was jetzt ursächlich ist, also das ist ja auch in diesem VUCA-Begriff, diese Komplexität wird ja nochmal auch in die Steigerung überführt, und zwar in dieses exponentielle Wachstum, in dieses nicht-lineare Wachstum und auch in die nicht-lineare Veränderungsgeschwindigkeit. Und das ist, glaube ich, ein ganz spannender Aspekt, der erklärt, warum das jetzt auf einmal, letzten ein, zwei Jahren, in so vielen, also warum das so vielen mittlerweile so gleich geht. Das ist, glaube ich, so der Punkt. Also es ist ja nicht etwas, was jetzt ein Einzelfänomen wäre, was jetzt einzelne Personen haben. Das gab es immer schon. Aber so dieses wirklich gleichzeitige und dieses starke Auftreten an vielen Stellen gleichzeitig. Das ist so etwas, was sich durchaus da in der Ausgangssituation beschreiben lässt. Und das fühlt sich ja eben so an. Und weil die meisten machen ja da auch was gegen mir. Warten ja nicht drauf ab, warten nicht darauf, dass irgendwie dann alles über ihnen hereinbricht, und sie tun nichts dagegen, sondern sie arbeiten ja auch, um Lösungen zu produzieren, um damit gut umgehen zu können mit dieser schwierigen Situation. Und dass das eben nicht mehr gelingt und dass das immer schwieriger wird, das zu bedienen und die Probleme, die da gleichzeitig mit auftauchen, zu adressieren, das ist etwas, was viele ja mittlerweile als, Hartmut Rosa, der Soziologe, einen wunderbaren Begriff geprägt, und zwar den des rasenden Stillstands. Und das ist etwas so, das heißt, man hat das Gefühl, man tut immer mehr und man macht und man ist unglaublich schnell unterwegs, also das ist ja Element des Rasens. Und das andere ist, na trotzdem, egal, man tut und man macht, aber man landet ja irgendwie trotzdem immer wieder beim Anfang. Das heißt, es tut sich nicht viel. Und das ist so dieser Stillstand. Und das ist, er beschreibt es ganz, ganz, finde ich, treffend, weil er sagt, dieser wahrgenommene Stillstand ist eben das Resultat der Erfahrung von ziellosen, zufälligen und unzusammenhängenden Episoden der Veränderung und der Transformation. Und das führt eben dazu, dass wir im Effekt am Ende genau das Thema haben, dass wir uns überlastet fühlen, dass wir uns entfremdet fühlen, dass wir sagen, das ist doch jetzt nicht mehr meine Organisation, wenn hier so viel Veränderung passiert, wie kann ich denn damit umgehen? Und das ist eben etwas, wo man aus meiner Sicht wirklich die Frage stellen muss, wie können wir denn wieder diese Veränderung, die wir da erleben, nicht sozusagen als Widerfahrenes so erleben, sondern wie können wir konkret, und das ist der wichtigste Punkt, selbst wieder das Ganze gestalten. Das ist so der Grundpunkt für den Ausgangspunkt.
Das ist schon mal sehr gut beschrieben und ich glaube, alle hören daraus, das ist schon ein echt dickes Brett und zudem auch ein ausgesprochen komplexes. Absolut. Also als einzelner Bereichsleiter oder Abteilungsleiter würde ich jetzt bei deiner Beschreibung jetzt nicht ein Gefühl der Erleichterung verspüren, sondern eher eins der Ernüchterung, nach dem Motto, oh, diese Komplexität und Dimension hat das, da kann ich als Einzelner gar nichts bewegen. Ich meine, ich kenne das so im Einzelfall von mir, das kennen vielleicht viele, da wird es möglicherweise auch eine wissenschaftliche Beschreibung geben. Wenn ich merke, dass mich eine Aufgabe überfordert, fange ich an, schneller zu werden oder mich zu beschäftigen mit Dingen, die gar nicht zur Lösung der Aufgabe des Problems beitragen. Dann wie jemand, der seine Klausur fertig schreiben muss und anfängt mit einmal Geschirr zu spülen und Fenster zu putzen.
Genau, das sind dann so typische Ersatzhandlungen, ne? die dann auch in der Organisation gemacht werden. Also auch da gibt's ja Äquivalente in der Organisation dazu. Das heißt, was ich ja interessant finde, dass jetzt viel wieder in so eine Hierarchielogik gerade zum Beispiel wieder rutscht. Das ist ein schönes Beispiel dafür, dass im Prinzip das, was vorher ja sinnvoll war, also die Komplexität war so groß, dass Einzelpersonen das gar nicht mehr sinnvoll, also viele Sachverhalte gar nicht mehr sinnvoll entscheiden konnten. Und dass man dann halt gesagt hat, okay, man verlagert das in Selbstorganisation, dass man das besser sozusagen das, was da an Problemen auftaucht, besser beschreiben kann. Da haben wir zum Thema Agilität vor einiger Zeit ja auch zugesprochen. Und das ist eben jetzt der Punkt, dass es diesen Backlash dann sozusagen in die andere Richtung wieder gibt. Das wäre eine Erklärung dafür, das, was wir gerade als Rasenstillstand besprochen haben, dass man da das Gefühl wieder bekommt, man würde Kontrolle zurückbekommen. Mhm. Und da wäre jetzt meine These, die muss da jetzt nicht für jede Organisation zutreffend sein. Aber meine These so aus der Vielzahl der verschiedenen Organisationen und Branchen, in denen ich auch unterwegs bin, dass ich da schon erlebe, dass dieser Versuch jetzt, den man gerade macht, also wieder ein bisschen Kontrolle zurückzubekommen, häufig damit auch zu tun hat, dass man eben genau diesen rasenden Stillstand erlebt hat und irgendwas machen möchte. Und da ist eben Hierarchie natürlich ein wunderbares Mittel erstmal, weil man, ne, weil man hart durchgreift und durch die ganze Organisation durchregiert und dann schnell merkt, ah ja, da kommen wir vielleicht doch an die Grenze, weil wenn das nur ein Vorstand oder eine Geschäftsführung irgendwie alleine entscheidet, naja, dann werden vielleicht bestimmte Neben- und Wechselwirkungen eben nicht berücksichtigt. Und das ist ja eben so aus, bei mir, ich denke immer aus systemischer Perspektive, ist das eben die große Herausforderung.
Magst du noch was ergänzen? Sorry, ich habe schon wieder so drei Fragen im Hinterkopf. Ja, also die erste, also im ersten Impuls hatte ich mich die Frage, ja, wenn wir aus dieser Komplexität rauskommen wollen, wo will man denn anfangen? Also zurück zu Hierarchien ist auch aus meiner tiefen Überzeugung nicht der Weg der Lösung. Ich denke dann vielleicht so an Aspekte wie OKR, dass man sagt, okay, statt sich 10 Projekte parallel vorzunehmen, fokussiere ich mich auf 3. Also Reduktion von Parallelprojekten. Ja. Ich denke auch ganz praktisch, ich spreche mit Führungskräften auf mittlerer Führungsebene oft darüber, hey, überleg doch mal, an wie vielen Meetings du teilnimmst und überleg mal, aus wie vielen du dich jetzt wieder auslädst. Ja. Also sei doch mal einfach auch verrückt und sag mal deinem Vorgesetzten, ich möchte an dem nächsten Meeting nicht teilnehmen, aus dem und den Gründen. Ne? Also denke ich da in die richtige Richtung, weil Exnovation, das habe ich schon verstanden, ist nicht das Gegenteil von Innovation. Das wäre zu einfach gedacht.
Genau. Und das wäre jetzt die schöne Überleitung, eigentlich genau zum Kern des Begriffs zu kommen. Und das ist ja das Spannende. Du hast ja gesagt, das Gegenteil. Und das Gegenteil ist es nicht, du hast es gerade gesagt, sondern es ist ein, ja, so komplementärer Begriff eigentlich. Also es passt so puzzlestückmäßig ineinander, der Begriff Innovation mit Exnovation. Und wenn man, ich sag mal, auch ideengeschichtlich so ein Stück, jetzt gehe ich mal einmal in die, also in die Niederungen so der wissenschaftlichen Theorie auch zu den beiden Begriffen, ist der Begriff Innovation dem Begriff der Exnovation gar nicht unverwandt, sondern der beinhaltet ihn fast sogar, wenn man das so möchte. Also, wie kommt das zustande? Das ist natürlich wichtig. Also Innovation, das kennen wir alle, verstehen wir etwas Neues, was Probleme gut löst. Also wir fügen etwas Neues hinzu, was bestehende Probleme vielleicht besser löst als die Lösung, die wir davor hatten. Das wäre sozusagen eine jetzt pragmatische Schnelldefinition für uns von Innovation. Und es gibt eine aus dem, wirklich aus der ökonomischen Theorie. Josef Schumpeter, der war österreichischer Ökonom und ist eigentlich derjenige, der den Begriff Innovation ideengeschichtlich so groß gemacht hat, wie er eben bei uns jetzt auch im beruflichen Alltag bei uns allen halt auch ist. Und der hat aber eine sehr spannende Definition gehabt. Der hat nämlich gesagt, dass Innovation die Durchsetzung neuer Kombinationen ist. Das heißt, man kombiniert bestehende Elemente, die schon da sind, und macht daraus etwas Neues. Das ist eben auch etwas, was man merkt, also es gibt häufig ja nicht, also in seltenen Fällen gibt es ja diese berühmte Sprunginnovation, wo ein paradigmatischer Wechsel stattfindet und dann ist plötzlich alles anders. Also vielleicht ist KI, das wird sich jetzt zeigen, so eine Sprunginnovation, die über alles drüber rollt. Es gibt natürlich aber in den allermeisten Fällen der Innovationsbegriff, den wir sozusagen in der Arbeit in Organisationen ja in den Mittelpunkt stellen, ist ja dieses, ich rekombiniere viele kleine Elemente miteinander und damit kriege ich etwas neu und etwas besser hin als vorher. Und das ist das Spannende eigentlich bei dieser Innovation. Was Schumpeter da hinzugefügt hat, war, und das da schließt sich jetzt die Brücke zur, oder ja doch die Brücke zur Exnovation, ist nämlich der Begriff, er hat es genannt, schöpferische Zerstörung. Und schöpferische Zerstörung ist ja schon ein Gegensatz in sich, ne? Also schöpferisch und wie kann etwas sein, gleich schöpferisch sein und zerstörend sein? Also das ist ja schon ein sehr gegensätzliches Begriffspaar. Und die Idee ist tatsächlich dabei zu sagen, und das war bei Schumpeter auch schon der Gedanke, zu sagen, naja, etwas Neues kann nur dann entstehen, wenn die Ressourcen, die Kraft, die Energie, alles, was man braucht, um etwas Neues in die Welt zu bringen, im Rahmen der Arbeit von Organisationen, wenn man dafür dann auch die Möglichkeiten schafft. Und diese Möglichkeiten schafft man nicht davon, dass sie einfach vom Himmel fallen oder dass sie einfach durch etwas entstehen, sondern dass man etwas, was man bereits hat, auch der Zerstörung zuführt, das aber auf eine schöpferische Art und Weise tut. Also nicht Zerstörung im Sinne von, ich zerstöre es und dann ist es für immer weg und tot und man kann es nicht mehr benutzen, sondern ich nehme das auseinander, setze das neu zusammen und habe dann ein etwas Neues, was mir besser hilft, die Probleme zu lösen als Organisation oder als Einzelperson, als das ich vorher hatte. Und das ist so diese spannende Konnotation dieses Begriffs Innovation, den viele interessanterweise weglassen. Aber ich finde ihn einen total wichtigen Aspekt. Und das ist so Exnovation eigentlich genau der Punkt, wo man dann sagt, da ist Exnovation ganz spannend, weil Exnovation sagt ja im Prinzip, wir lassen wirklich bestimmte Prozesse, Praktiken, Produkte zum Beispiel gezielt weg, um Platz für etwas Neues zu schaffen, weil das, was davor war, nicht mehr so zweckdienlich ist wie das Neue, was man dann erschaffen kann. Und da ist es wirklich sehr komplementär von diesem Begriffsverständnis. Exnovation und Innovation passt sehr, also schlüssel-schloss-mäßig sehr gut zusammen. Sollte zusammen gedacht werden.
Ja, jetzt habe ich das verstanden, Yannick. Das war nochmal sehr hilfreich für mich. Ich habe so zwei Assoziationen. Also einmal meine Kindheit. Meine Schwester und ich haben mit Legosteinen gebaut. Und obwohl wir liebe Eltern haben, war auch die Anzahl Legosteine limitiert. Und wenn man dann irgendwann vorhatte, statt eines Schlosses ein Hochhaus zu bauen, dann musste man das vorherige demontieren, um wieder Steine zu haben. Das war so die eine Assoziation. Oder ich war ja, wie ich dir schon erzählt habe, jetzt 2 Tage in Mühlhausen in Thüringen. Ja. 500 Jahre Bauernkrieg war der Anlass, aber ich las dann eben in der Stadt am Untermarkt auf einer Tafel, dass diese Stadt, ich glaube, im 17. Jahrhundert größtenteils durch einen Brand zerstört wurde. Erstmal erschütternd, aber auf der anderen Seite ist dadurch eine Stadt entstanden, jetzt mit wunderschönen Fachwerkhäusern, Barockhäusern und wie ich eben weiß, eben diese Stadtbrände dienten dann im Nachgang auch dazu, die Stadt zu modernisieren mit Kanalisation, besseren Infrastrukturen und so weiter. Also das erkenne ich so wieder. Aber mal zum Unternehmenskontext. Was heißt das denn für ein Unternehmen, für eine Unternehmerin, einen Unternehmer? Was heißt das für Führungskräfte? Was sollten sie in Anführungsstrichen denn zerstören? Ich hatte jetzt an Meetingstrukturen gedacht. Hierarchien hattest du genannt. Ja. Prozesse überdenken. Also sich bewusst in Arbeitsgruppen zusammenfinden und zu überlegen, was tun wir eigentlich? Was davon ist sinnvoll? Was ist sinnlos? Kraftfeldanalysen. Was macht man da?
Also vielleicht nochmal so der Punkt, es gibt ja 2 Aspekte dabei, die aus meiner Sicht relevant sind. Das erste ist natürlich einerseits, also was will ich zerstören? Und das andere ist, wie zerstöre ich? Das waren ja die beiden Aspekte, die jetzt drin standen. Ja. Also was will ich zerstören? Da ist, sagen wir mal, da sind der sozusagen der schöpferischen Energie, die du da aufbringen musst für die Zerstörung, erstmal keine Fantasiegrenzen gesetzt, sondern es geht erstmal darum, wirklich zu überlegen, was hilft uns mit Blick auf die aktuelle Lage, die wir haben und was hilft uns nicht? Also sozusagen, das ist so eine Orientierung, da sind wir schon beim Wie, die uns helfen kann. Also eine typische Orientierung, die man nutzen kann, um zu entscheiden, was ist sinnvoll und was ist nicht. Gibt's ja viele Konzepte, die eine Orientierung bieten, also das Purpose-Konzept zum Beispiel, was viele Organisationen nutzen. Wenn man das richtig macht, dann kann man das sehr gut, ich sage immer, das ist wie so eine Art Kompass, dann kann man das als Kompass nutzen und sagen, okay, gehen wir noch in die richtige Richtung? Ist das, was wir hier aktuell tun, sinnvoll oder nicht? Und ich habe das zum Beispiel, um es mal greifbarer zu machen, bei einem Mittelständler gemacht, habe ich mit der Geschäftsführung und den Bereichsleitungen gemeinsam verschiedene Methoden angewendet, um eben wirklich mal zu gucken, was können wir denn auch gezielt weglassen? Weil wir haben im Rahmen eines Strategieprozesses festgestellt, dass die 70.000 Initiativen haben, strategische, die sie in irgendeiner Form zusammenbinden müssen und gesagt haben, oh, das ist auch noch eine tolle Idee und das machen wir auch noch und das schieben wir auch noch an. Und das war eben natürlich dann die große Herausforderung für diese Organisation, diese einzelnen Projekte überhaupt irgendwie mal ans Laufen zu kriegen. Und ich glaube, das ist ein Befund, den man da will ich jetzt keine Prozentschätzung wagen, aber es ist schon ein Befund, den man in ganz, ganz vielen Organisationen findet. Also die meisten, mit denen ich spreche, die leiden alle nicht an Langeweile, sondern es ist eher sozusagen, dass man sagt, naja, eigentlich ist das zu viel und wir müssen das auch noch on top machen und das auch noch on top machen. Also dieser Befund ist ja eigentlich überall da. Und da ist eben genau dieser Punkt ja so hilfreich und sinnvoll, also Sinn als Orientierungspunkt zu nutzen, zu entscheiden, will ich tatsächlich etwas weglassen oder will ich es nicht weglassen? Ist es mit Blick auf das, was ich tue, das, was ich mache, das, was ich strategisch vorhabe, sinnvoll oder nicht sinnvoll. Und diese Unterscheidung zu treffen, ist nicht trivial, keine Frage. Das klingt jetzt einfacher gesagt als getan, aber kann auch unglaublich entlastend sein.
Das ist nicht trivial, es kann sehr entlastend sein, gebe ich den beiden Punkten recht. Und vor allem ist es extrem schwer, tatsächlich dann loszulassen. Das wissen alle Eltern, die Kinder haben. Loslassen fällt enorm schwer. Wir kennen diesen Bias, dass man Projekte zu Ende führt, obwohl wir wissen, dass sie überhaupt keinen Sinn mehr erfüllen. Ich habe schon profitiert von Projekten, die nicht mehr gewünscht waren, aber trotzdem zu Ende geführt waren, weil sie budgetiert waren.
Genau.
Als Dienstleister sage ich Dankeschön, führe aus, aber es war absolut sinnentleert, ne, ab einem gewissen Punkt. Also Projekte zu Ende führen, obwohl sie keinen Sinn mehr machen. Ja, nur wer entscheidet? Wie geht man heran? Also wir müssen ja irgendwie eine Bestandsaufnahme, eine Inventur durchführen. Fängt man im Einzelnen an, macht man das große ganze Whiteboard? Wie würdest du jetzt praktisch in so einem Thema in einer Organisation vorangehen?
Also der praktischste Anwendungsfall ist eben, das habe ich gerade so angedeutet, im Rahmen von einem Strategieprozess. Also Strategieprozesse eignen sich besonders gut, weil sie uns ja zwei Dinge vermitteln, im besten Fall. Nicht jeder Strategieprozess kann das leisten, aber die meisten, die man gut durchführt, die vermögen genau das, nämlich, dass man in der Lage ist zu sagen, wo wollen wir hin und was macht uns aus? Das ist, wenn eine Strategie, ein Strategieprozess das schon mal leisten kann, ist das schon mal sehr gut. Und damit hat man die beiden wichtigen Bezugspunkte, die ich gerade genannt habe. Und damit kann man dann schon mal sortieren. Und dann gibt es die Möglichkeit, eben an verschiedenen Stellen anzusetzen. Das, was ich dann in solchen Strategieprozessen mache, was ich immer sehr hilfreich finde, ist im Rahmen, wir machen auch immer in Strategieprozessen Ist-Analysen, die an verschiedenen Stellen, je nachdem, wie lang dieser Strategieprozess ausgelegt ist, auch gegebenenfalls nochmal wiederholt werden können. Aber nehmen wir an, du bist jetzt ein Bereichsleiter einer großen Versicherung und sagst, ich würde dich gerne beauftragen für einen Strategieprozess für meinen Bereich. Komm doch mal bitte vorbei. Ich merke, dass wir so viel zu tun haben, dass wir eigentlich gar nicht mehr wissen, wo uns der Kopf steht. Und wir müssen uns jetzt hier an verschiedenen Stellen entscheiden. Und wie kriegen wir das denn hin? Und dann wäre der erste Schritt eben Visionen, Purpose zu entwickeln, je nachdem, wie man es ausrichten möchte, den Strategieprozess, und dann eben konkret ranzugehen und methodisch in der Ist-Analyse mal zu schauen, naja, wo stehen wir denn mit Blick auf unsere Projekte, unsere Initiativen, wenn man das auf einer höheren Flugebene macht, guckt man sich wirklich so fast wie im Projektportfolio-Management an, welche Projekte haben wir denn alle da, was schieben wir denn alles gleichzeitig an und guckt man sich das mal an. Und das Spannende wäre eben, und da gibt es eine tolle Methode, aus dem Kanon der sogenannten Liberating Structures. Das ist eine tolle Methodensammlung, die ich empfehlen kann. Sich da mal, gibt's auch eine tolle Webseite zu, liberatingstructures.de, kann man mal drauf gucken. Und finde es ganz interessant, dass wir haben auch so eine Methode dort dargestellt. Kann man auch noch mal ein bisschen unterlegen. Und zwar das sogenannte Ecocycle Planning. Und das Ecocycle Planning, das ist die Grundidee, dass im Prinzip die Aktivitäten einer Organisation einem Lebenszyklus folgen. Das heißt, es gibt bestimmte Punkte, die muss man, da kommt eine Idee sozusagen in die Geburt, dann sagt, oh toll, ich mache ein neues, als jetzt in dem Beispiel der Versicherung zu bleiben, wir möchten ein neues Versicherungsprodukt auflegen, wir haben aber schon so viele andere. Wir müssen natürlich gucken, wie kriegen wir das Ganze gut unter. So, wenn sich genügend Fürsprecher finden und man so strategisches Momentum entwickelt, dann schiebt man das Ganze, investiert man wirklich in diese Idee und sagt, okay, jetzt setzen wir das als Projekt auf, jetzt setzen wir Leute drauf, geben Geld rein, also all diese Punkte, die man quasi so macht, um sowas anzuschieben. Und dann kommt es im besten Fall in das Stadium der Reife. Und dann können wir irgendwann ernten. Das heißt, dieses Produkt ist vielleicht erfolgreich am Markt, die Leute kaufen es. Und es mag aber dann auch irgendwann der Zeitpunkt kommen. Und vielleicht ist Markt da die falsche Formulierung, sondern es kommt irgendwann der Zeitpunkt. Das ist so diese Idee bei diesem Lebenszyklusmodell, dass irgendwann auch dieses tolle neue Produkt seinen Zenit überschritten hat und man eigentlich sagen müsste, naja, ist jetzt vielleicht nicht mehr das beste Produkt am Markt, verkauft sich zwar noch ganz gut, aber eigentlich müssten wir die Ressourcen, die wir da haben, jetzt auf neue Pferde quasi setzen, damit wir auch langfristig und zukünftig erfolgreich sind. Und da könnte man einen kleinen Augenzwinkern auf die Autoindustrie blicken, zum Beispiel in Deutschland, wo man sagen könnte, naja, da sagen viele Beobachter, Branchenkenner, da wurde ein bestimmtes Momentum verpasst. Da hat man sozusagen das Reifeprodukt, nämlich den Verbrennungsmotor, sehr, sehr lange in dieser Reifephase gelassen, um möglichst dann diese Früchte zu ernten. Mhm. Und hat jetzt enorme Kosten, weil man das zu lange getan hat und muss jetzt groß umstrukturieren, also wirklich viel Energie, Zeit, Ressourcen reinstecken, um aus diesem, da sagt man ja auch, aus dieser Pfadabhängigkeit, ist ja auch so ein Begriff, sozusagen, der da eine richtige Rolle spielt, dass man irgendwann nicht mehr diesen Pfad verlassen kann, weil es zu kostspielig wäre. Und das ist sozusagen da, also es wäre eine These, so da drauf zu gucken, der Autoindustrie passiert, dass sie zu lange quasi oben waren und dann gesagt haben, na, es läuft doch so gut und so erfolgreich, dass der eigene Erfolg quasi dann da ein wichtiger Faktor war, dass man die Anzeichen nicht gesehen hat, dass man da vielleicht ein neues Geschäftsmodell hätte in Angriff nehmen sollen.
Das ist nochmal eine interessante Beschreibung deinerseits. Das knüpft ja auch an diese ganzen Diskussionen, Disruption, Kodak-Effekt, der ja in den letzten Jahren oft auch diskutiert wurde. Ich habe nochmal so einen ganz anderen Rückblick auf das, was du eingangs gesagt hast, nämlich, dass viele Organisationen jetzt aufgrund der Angst auch wieder zurück zu hierarchischeren Modellen kommen. Das ist ja nicht nur in der Wirtschaft, so auch in der Gesellschaft oder in vielen Gesellschaften der Fall. Und Hierarchie verstehe ich jetzt aber, wäre ja eher kontraproduktiv für Exnovation, weil Hierarchie verbinde ich eben sehr oft auch mit Kontrolle. Und wie willst du als Bereichsleiter sagen, wir lassen mal gewisse Tätigkeiten fest, wenn du wieder ein Berichtswesen nach oben hast und dir jede Entscheidung wieder absegnen lassen und auch eben nicht absegnen lassen wirst. In vielen sehr hierarchisch geprägten Organisationen erlebe ich auch häufig noch einen sehr starken Wunsch oder ein sehr starkes Streben nach Perfektion. Mhm. Also, und Perfektion ist ja auch eher ein Verhinderer von Exnovation, weil da geht es ja immer darum, die Excel-Tabelle noch ein fünftes Mal Korrektur zu lesen, statt zu sagen, better done than perfect, oder die Excel-Tabelle mal wegzulassen, weil sie eh keiner liest. Correct. Es gibt so viele Reportings, die von niemandem auf dieser Welt gelesen werden.
Und das ist ein wunderbarer Anwendungsfall für Exnovation, wo man wirklich konkret draufschauen
müsste. Alle, die jetzt zucken, weiterhören, nicht abschalten.
Und wirklich, wo man wirklich draufschauen müsste und sagen müsste, naja, erfüllen diese, zum Beispiel dieses Berichtswesen, was ich da etabliert habe als Organisation, erfüllt das denn noch seinen eigentlichen Zweck? Oder ist das etwas, was, ne, das gibt ja auch die alten soziologischen Klassiker von Max Weber zum Beispiel, der gesagt hat, eine Bürokratie, die einmal entstanden ist, die schafft man ganz schwer wieder ab. Jeder, der mal im Großkonzern unterwegs war, der kennt genau dieses Phänomen. Die Herausforderung ist natürlich beim Weglassen, dass man diese komplexen Wechselwirkungen, die man ja hat mit Blick auf bestimmte Themen, dass man die halt natürlich nicht ganz außer Acht lassen darf. Das heißt, wenn ich einen bestimmten Baustein aus dem Jenga-Turm rausziehe, bricht mir der ganze Turm zusammen oder steht er genauso stabil wie vorher? Das ist die große Frage, die man sich strategisch aber eben auch stellen muss. Und deswegen ist einer der wichtigsten Punkte, wenn man eben Exnovation gezielt einsetzt, zum Beispiel im Strategieprozess und sagt, naja, wir möchten das und das Neue einführen, dafür müssen wir das und das weglassen und dann eben, und das ist der wichtige Part dann dabei, wirklich auf Chancen und Risiken zu gucken und zu sagen, was passiert denn, wenn wir das machen? Also so ein bisschen Szenariotechnik, das durchzugehen und zu sagen, was passiert, wenn wir diesen Pfad, den wir uns jetzt hier überlegt haben, das heißt, bestimmte Punkte wegzulassen, die uns dann auf der anderen Seite ermöglichen, etwas mehr zu tun, dass man das halt konkret wirklich nutzt und reflektiert und sagt, naja, wie sind denn da die Abhängigkeiten? Aber ohne jetzt in so ein Risikomanagement alter Schule zu kommen, das finde ich auch ganz wichtig, ne? Weil das ist dann so, dass viele sagen, ist ja wie früher im Projektmanagement, ne? Da macht man alles was drumherum und sichert alles gegen die Risiken ab, sondern man muss natürlich gucken, ist die Veränderung, die wir da erwarten, mit Blick auf das Weglassen, ist das etwas, was uns ins Wanken bringt? Also wenn ich da ein wichtiges Softwareprodukt abschalte, was irgendwie die Datenbanken miteinander vernetzt, dann habe ich natürlich ein totales Problem. Ne? Das wäre so ein Beispiel, wo man etwas nicht weglassen sollte oder sich zumindest gute Gedanken machen sollte, wie man das weglässt. Ja. Es gibt aber eben andere Bereiche wie Berichtswesen oder Formate, die es in Organisationen gibt, wo man sagen muss, das ist alles nicht mehr an vielen Stellen nicht mehr sinnvoll und logisch, sowas noch weiterzuführen, wenn man das aus dieser strategischen Brille macht, sich anschaut. Und das Problem ist ja, wir haben es ja eingangs beschrieben, naja, wer nimmt sich noch wirklich viel Zeit für Strategie? Das muss man irgendwie auch noch nebenbei machen im ganzen Alltagsgeschäft. Und deswegen finde ich genau diesen Punkt wichtig, dass dieses gezielte Weglassen auch immer wirklich ein strategisches Tun ist und nie so einfach so, ich nehme jetzt einfach was weg, ne? Sondern man sollte sich Gedanken machen, was will man da auch damit machen.
Ja, jetzt mal ganz konkret mal auch so der kleine Blick auf den Bereich Vertrieb, in dem ich ja viel unterwegs bin. Angenommen, ein Head of Sales mit 10 Teamleitern im Vertrieb und 100 Außendienstmitarbeitern, würde genau vor diese Herausforderung stehen. Der Head of Sales würde sagen, Mensch, Yannick, das ist ein Thema, was mich wirklich getriggert hat. Da würde ich gerne mal mit dir drüber sprechen. Wie würde man vorgehen? Natürlich, ja, in so einem Strategieprozess erstmal mit einer Analyse. Würde man da hingehen, wo die Energie ist, wo der Leidensdruck hoch ist, wo vielleicht eine Bereitschaft auch wäre, so etwas mal experimentell durchzuführen? Weil es ist ja auch ein Stück weit, hat es ja einen experimentellen Charakter, auch wenn wir beide, glaube ich, davon ausgehen können, dass das Risiko eines Experimentes verhältnismäßig gering ist, sondern der Gewinn viel, viel höher ist. Aber wie würde man da einen Ansatz finden? Was würde man jetzt in der Hypothese demjenigen schon mal sagen können?
Genau, also ich springe noch mal zu diesem von mir noch nicht ganz finalisierten Beispiel des Eco-Cycles, also wie man es methodisch auch machen kann. Mm-hmm. Weil ich gerade, hatte ich ja erzählt, mit diesem Reifestadium und danach, mm-hmm. und das ist das Spannende, und das zeigt sich immer, wenn man diese Analyse macht in den Organisationen, dass viele Organisationen eben in der Starrheitsfalle stecken. Das heißt, sie sind mit dem, was sie da machen und womit sie auch aktuell noch erfolgreich sind, so gebunden, dass sie eben keinen Bewegungsraum mehr für Neues haben. Und da ist die Idee, konkret zu sagen, wir lassen los an der Stelle. Wir lassen wirklich los und führen, und das ist so eine Phase in diesem Lebenszyklusmodell des Eco-Cycles, wir führen die Sachen, die dann in der Reife sind, irgendwann wirklich der kreativen Zerstörung, so heißt das. Und da sieht man jetzt diesen kreative Zerstörung, klingt auch, ne, ist so ein bisschen wie schöpferische Zerstörung. Also daran ist das tatsächlich auch angelehnt, interessanterweise. Und da sieht man eigentlich so diesen Zusammenhang. Das heißt, irgendwann zu sagen, auch das, was gut läuft, muss ich irgendwann in die Zerstörung überführen, damit ich wieder Raum und Energie für Neues habe. Und das ist immer ein Riesen-Aha-Moment, wenn man das mit einer Gruppe von Führungskräften zum Beispiel macht, was die Organisation, in der man da gerade unterwegs ist, was die an Themen hat, die man eigentlich wirklich, wo man sagen müsste, okay, die muss man jetzt eigentlich mal unterpflügen. Das ist auch immer so eine schöne Metapher, die ich dafür habe, dass man halt wirklich sagt, ne, also vom Säen, zum Pflegen, zum Ernten, das ist dann die Reife, und dann wieder zum Unterpflügen. Das ist ja auch wichtig. Das Unterpflügen ist total wichtig, dass der Boden auch für die nächsten Fruchtfolgen quasi fruchtbar bleibt. Und das ist genauso der Punkt. Und das ist ja dieser Aspekt, der natürlich häufig für viele Organisationen, weil wir ja anders denken, es ist ja immer dieser höher, schneller, weiter Gedanke, mhm. ne? Und nicht dieses, wir überführen es in einen sinnvollen Kreislauf, sondern es ist einfach, man schmeißt immer oben was drauf und man gibt immer noch mehr drauf, dann wächst man als Organisation und da hat man ja mehr Mittel, die kann man wieder einsetzen, um weiter zu wachsen. Aber es ist häufig so dieser Punkt, dass man sich über dieses wirklich zyklushafte, und diese Natur ist eigentlich viel zutreffender, diese zyklushafte Natur ist eigentlich die viel bessere Beschreibung dessen, wie wir in Organisationen vorgehen müssen, um bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten. Das ist ja der Punkt. Also die Grenzen der Belastbarkeit, Grenzen der finanziellen Stabilität in Organisationen, Grenzen dessen, was wirtschaftlich sinnvoll, tragfähig ist, wo ich ein gutes Modell mit habe. Und da könnte man dem Head of Sales eben genau das sagen. Man muss sich genau diese Punkte angucken. Es hilft nichts, einfach, ich sag mal, nur zu tun, nur zu sagen, okay, wir lassen jetzt auch immer mal was weg oder immer, wenn wir etwas hinzufügen, lassen wir eine Sache weg. Das kann eine Strategie sein, aber sie muss halt eben sozusagen strategisch eingeordnet sein. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ist klar, man kann jetzt nicht einfach durchzählen und sagen, 1, 2, 3, 4, 5, du weg.
Und dann ist man weg. Also, genau.
Das ist klar. Ich merke jetzt schon, und leider wieder am Ende der Zeit, das löst ja ganz viele Gedanken aus. Also wenn ich das jetzt mal wirklich auf den Vertriebsbereich einer Organisation fokussiere, nämlich machen wir überhaupt noch die richtigen Dinge? Genau. Wie verstehen wir eigentlich Vertrieb? Arbeiten wir mit den richtigen Tools? Haben wir das richtige Mindset? Haben wir die richtigen Rollenbeschreibungen? Also das löst ganz viel aus. Aber jetzt nicht im Sinne von, um Gottes Willen, jetzt renovieren wir ein altes denkmalgeschütztes Haus, was kommt jetzt noch? Schimmel, Fäulnis und so weiter. Nee, eher im Sinne von, wow, da ergeben sich ganz viele Blickwinkel auf unser System und wir dürfen an ganz vielen Stellen nochmal nachdenken. Finde ich mega cool. Aber jetzt nochmal abschließend die Frage, ist das Brett nicht, die Befürchtung könnte auftauchen, zu dick, so nach dem Motto, jetzt fangen wir mal an, die Fassade abzunehmen und dahinter verbirgt sich, oh Gott, wer weiß was? Und wir verlieren vielleicht sogar die Kontrolle über den Prozess. Jetzt bin ich mal Schwarzmaler.
Ja, Ja, ich würde ja immer sagen, das ist ja immer so ein bisschen das Vorsorgeparadox, ne? Also wenn du zum Hautarzt gehst, hast du ja auch die Hoffnung, dass das Muttermal jetzt irgendwie ganz in Ordnung ist und du da jetzt, dass dann nichts passieren muss und man schiebt es vielleicht dann doch irgendwie auf. Genauso, wenn du ein denkmalgeschütztes Haus renovierst und denkst, vielleicht ist da eine feuchte Stelle hinter dem Putz, und machst das deswegen nicht auf, weil du die Angst hast, dass da was ist. Da würde ich eben genau aus diesem Grund warnen, jeder, der eine schwere Erkrankung mal hatte und sowas mal erleben musste, weiß genau, naja, es ist eigentlich sehr gut, sich frühzeitig darum zu kümmern. Deswegen kann ich das nur unterstreichen. Und jede Organisation, die sowas in den Blick nimmt, tut gut daran. Und das ist das Coole, man schafft damit wirklich Raum für Neues. Und man kriegt eine andere Energie nochmal als Organisation, weil man merkt, okay, wir können ja doch so viel machen. Wir haben coole Ideen, kriegen aber nichts mehr angeschoben. Und genau diesen Befund kann man ja durch dieses Konzept und durch dieses strategische Weglassen kann man wirklich anschieben und auf einmal wieder eine neue, einfach wieder einen neuen Gang nach vorne halt bekommen, den man vielleicht vorher dann nicht mehr hatte, weil man sehr stark ja im Status quo halt hing. Und das ist das Coole. Und es ist methodisch viel einfacher, als man das jetzt vielleicht, wenn man es erstmal von außen hört, so denkt. Ich habe gerade dieses eine Beispiel der Methode gemacht, die jeder auch für sich mal durchlaufen kann. Die Kollegen von Liberating Structures, die haben es da auch toll aufgeschrieben, wie man das für sich auch machen kann oder in Teams machen kann. Es ist ganz spannend, das mal kann man auch in kleiner Runde mal testen, das wäre auch mal der Hinweis. Und dann geht man einfach mal durch und sortiert so die Aktivitäten, die man so im Alltag macht, mal in dieses Lebenszyklusmodell ein, des Eco-Cycles, und dann schaut man mal, na, wo stehen wir mit den Mittelpunkten. Und dann, das prophezei ich deinen Hörerinnen und Hörern, wird man sehr viele Punkte in den Blick bekommen, wo man sagt, ah, da habe ich einen Ansatzpunkt.
Also ist das nicht ein Abschluss? Du schließt mit einer Prophezeiung. Super. Also Yannick, ich weiß schon, was ich die nächsten Tage mache. Ich werde mich noch mehr mit dem Thema beschäftigen. Ich werde recherchieren, mit dir nochmal drüber sprechen. Das ist super spannend.
Ja.
Leider wie immer nicht mehr unterzubringen in diesen 30, gut 36 Minuten, Yannick.
Ja, danke, dass du mir 6 geschenkt hast.
Ich bin nicht ganz schuldlos. Ich fand es super spannend. Ja, wir uns unser Essen verdienen. Wir gehen jetzt noch schön essen, wo du jetzt Gast hier bei mir bist. Ja. Von daher freue ich mich schon auf ein leckeres Getränk und Essen. Und ganz vielen Dank für diese wieder mal fantastischen Eindrücke.
Cool. Vielen Dank, Armin. Danke. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.